Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Mein Name ist Matthias Habich, ich komme aus Vielau, das liegt in der Nähe von Zwickau, komme aus dem Hintergrund der Brüderversammlungen, wo ich mit Leib und Seele zu Hause bin. Ich bin 63, über 40 Jahre verheiratet mit einer Frau, die ganze Zeit geht. Und wir haben zwei erwachsene Kinder und zwei Enkel. Die sind heute bei uns. Meine Frau hat heute Geburtstag. Und ich bin hier. Was soll's? Ich muss sagen, ich habe das Herz voll. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Aber Pastor hat euch ja eine Mail geschickt. Es soll heute um den dritten Teil gehen. Bei diesen beiden auch leiblichen Schwestern, Maria und Martha. Darüber wollen wir noch einmal nachdenken. Ich möchte ganz kurz wiedergeben, was wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben. Wir haben 2022 Lukas 8 miteinander angeschaut, ab Vers 38, Lukas 10, entschuldigt, ab Vers 38. Da ist der Herr Jesus das erste Mal im Haus von Martha, Maria und dem Bruder Lazarus, obwohl der da nicht namentlich genannt wird. Wir haben das Ganze überschrieben mit die Frage der Prioritäten. Was ist das Wesentliche? Was ist wirklich das, was mir wesentlich ist, was mir wichtig ist? Im vergangenen Jahr ging es um Johannes 11, Auferweckung des Lazarus. Und wir hatten das überschrieben mit der Überschrift die Frage der Überzeugungen. Ja, der Herr Jesus, der hatte ja im Johannes 11 eine klare Aussage gemacht, im Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich dachte ebenso, als Marcel sagte, jetzt was weniger Gutes anzusagen. Was kann es denn Besseres geben, als beim Herrn Jesus zu sein? Und wenn eure Schwester geglaubt hat, so wie hier im Text, ja, der Herr Jesus fragt in Johannes 11, glaubst du das? Und Martha kann antworten, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Gottes Wort sagt uns, eure Jahre seien 70, wenn in Kraft 80. Also 78 Jahre, sehr gut, oder? Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Leute alt werden und uralt werden. Ob das immer so ein Segen ist, ist eine ganz andere Frage. Ja? Wir wollen einfach auch nüchtern sein. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass Marcel eben sagte, dass Brüder zur Verfügung stehen für Beerdigungsdienste. Da haben wir ein Stück gemeinsam dran gearbeitet. Einen Samstagvormittag und Zeit genommen und ich hoffe, ich konnte den Brüdern ein Stück zur Hilfe sein. Macht bitte Gebrauch davon. Lasst eure Angehörigen nicht von irgendeinem Pastor oder Pastoren beerdigen, die irgendwelchen Schnulli oder Liturgien weitergeben. Das hilft euch und das hilft allen Beteiligten nicht weiter. Beerdigungen sind eine Wahnsinnschance zur Verkündigung des Evangeliums. Und das muss da auch passieren. Wobei wir Acht haben wollen, dass wir die Leute nicht erschlagen mit dem Evangelium, sondern das in liebevoller Art tun. Ich denke an 2. Korinther 5, wo es heißt, da wir den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen. Wenig später heißt es, die Liebe des Christus drängt uns. Und dann heißt es, so sind wir denn Gesandte oder Botschafter an Christi Stadt, als ob Gott durch uns ermahnte. Lasst euch versöhnen mit Gott. So wollen wir Evangelium weitergeben. Und das ist mein Anliegen heute Nachmittag. Ich möchte gerne den Text lesen in Johannes 12, wo wir die dritte uns berichtete Gelegenheit haben, wo der Herr Jesus in Bethanien ist. Mit Sicherheit war er öfter im Haus dieser drei Geschwister, weil diese Beziehung sehr innig war. Denn wir hatten im vergangenen Jahr im Kapitel 11 gelesen, als die Schwestern zu dem Herrn Jesus gesandt hatten, weil Lazarus schwer krank war. Da hatten wir gelesen im Vers 5, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Das war eine sehr enge Beziehung. Übrigens mal ein kurzer Einwurf. Ich sehe ja etliche Leute ohne Bibel. Das befremdet mich. Bringt eure Bibeln mit zur Verkündigung des Wortes Gottes und schlagt nach und schlagt mit auf. Ich werde auch mehrere Parallelstellen lesen. Das übt, das macht uns vertraut mit Gottes Wort. Und ihr müsst ja auch prüfen, was ich sage, ja? Gottes Wort sagt uns sehr deutlich, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Wir lesen Johannes 12, Abvers 1. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus, der Gestorbene war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagte aber Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der im Begriff stand, ihn zu überliefern, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, erlaube ihr, es auf den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt zu haben, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Bis hierher Gottes Wort für heute Nachmittag. Der Herr Jesus kommt, so haben wir gelesen, 6 Tage vor dem Passa. Man kann auch schlicht und einfach sagen, 6 Tage vor seiner Kreuzigung nach Bethanien. Bethanien lag bloß 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Es wird, mir scheint, betont, wo Lazarus, der Gestorbene war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Und es wird noch einmal erwähnt im Vers 2, Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Wenn man Gottes Wort studiert, es gibt ja Parallelen zu diesem Text bei Matthäus und Markus, dann merkt man, dass Lazarus kein Wort spricht. Kein Wort spricht der Mann. Ich will mal nicht sagen, dass der große Schweiger war. Es wird einfach hier erwähnt, dass Lazarus, der Gestorbene, so heißt es in meiner Übersetzung, ja, im Kapitel 11 hieß es ja, als der Herr Jesus mit den Menschen zum Grab kommt und er anordnet, nehmt den Stein weg, da sagt Martha besorgt, Herr, er riecht schon, oder wir würden sagen, er stinkt schon, er ist schon 4 Tage hier. Da war schon die Verwesung im vollen Gange. Übrigens auch sehr bemerkenswert, wir haben uns vergangenes Jahr daran erinnert, es ist auch so ein Prinzip in Gottes Wort. Der Herr Jesus sagt, nehmt den Stein weg. Er sagt dann wenig später, als Lazarus auferstanden war, macht ihn frei, befreit ihn vom Schweißtuch, von den Grabtüchern. Alles, was uns möglich ist zu tun, was in unserer Kraft, in unserem Vermögen steht, gilt es zu tun. Alles, was darüber hinausgeht, das tut Gott, das tut der Herr. Selbstverständlich haben wir gar nichts im Griff. Wir haben gar nichts im Griff. Und die erste Adresse, die wir immer wieder aufsuchen müssen, aufsuchen dürfen, das ist die unseres Gottes, unseres Herrn. Ich weiß nicht, ob du persönlich schon verzeiht mir, ich rede euch mit du an, könnt euch anschließend beschweren. Als Gotteskinder ist das für mich sowieso ein Unding, dass man sich mit sie anspricht, aber auch die, die das von sich noch nicht sagen können, ich spreche euch mit du an. Dass das ganz persönlich wird, ja? Die Frage ist natürlich, ob der Herr Jesus wirklich schon mein Herr und mein Heiland, mein Retter ist. Das ist die alles entscheidende Frage. Vielleicht bist du hierher gekommen, weil es dich einfach interessiert oder weil es zur guten Gewohnheit geworden ist. Ja, im Hauskreisversammlung, da geht was ab, wa? Die schwimmen ein bisschen gegen den Strom. Ist ja nicht alles. Das hilft dir auch nicht weiter. Dir hilft nur eine ganz persönliche Beziehung zum Herrn Jesus. Dir hilft nur, wenn du das, was der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha getan hat, wir wurden eben durch Thomas daran erinnert, ja, wenn das wirklich für dich relevant ist und du das für dich persönlich erkannt und angenommen hast, wenn du mit deiner Schuld und Sünde unter das Kreuz gekommen bist. Wir haben es hier in diesem Text mit einer Frau zu tun. Maria spielt hier die wesentliche Rolle, die wusste, dass dieser Jesus von Nazareth ihr Herr war. Denn was sie hier tut, das ist besonders und das ist herausragend. Ich habe diesen Text überschrieben mit einer Frage. Ja? Die Frage der Hingabe oder die Frage der Anbetung. Wem gehört mein Herz? Wir werden am Abschluss ein Lied singen, gemeinsam, das steht auch in eurem Liederbuch, auch in unserem, das hat einen hohen Anspruch. Da singen wir nämlich, da werden wir 12-mal singen, nimm mein Leben, nimm mein Gold und Silber hin. Ja? Und ich warne jetzt schon, wenn du das für dich nicht so richtig nachvollziehen kannst, dann schweige da mal stellenweise. Ja? Es hat einen hohen Anspruch. Nimm. Maria gibt hier ein gewaltiges Opfer, aber ich möchte schrittweise vorgehen. Vers 2 heißt es, sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Das hatten wir vor 2 Jahren gesehen in Lukas 10, da kam so ein bisschen Frust auf, ja. Da hatten wir gelesen, Maria, und das zeichnete sie besonders aus, saß zu den Füßen des Herrn und hörte auf sein Wort. Und Martha war frustriert. Die kommt nicht mit einer klaren Ansage zum Herrn. Die meint sogar noch, den Herrn zurechtweisen zu müssen. Ja? Sage ihr nun, dass sie mir helfen soll. Die sieht sich irgendwo alleingelassen. Aber ich hatte schon damals hier diesen Vers zitiert. Hier heißt es, sie machten ihm nun ein Abendessen. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass Maria auch in Lukas 10 bei dieser Begebenheit ihr Teil dazu getan hat. Aber sie hatte Prioritäten gesetzt. Für sie war das Wesentliche. Der Herr Jesus war im Haus, den Herr Jesus kennenzulernen, Gemeinschaft mit ihm zu genießen und auf sein Wort zu hören. Und liebe Geschwister und Freunde, das sind Dinge, die auch uns ausmachen und die uns prägen müssen. Die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und das Hören auf sein Wort oder das Lesen, das Studieren seines Wortes. Ohne dem werden wir nicht auskommen. Wir brauchen Grundlagen, wir brauchen Fundamente. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Ja, mein Vorredner hat das schon ein Stück offen gelassen, ja. Wir wissen nicht, was da morgen abgeht und was daraus wird für unser Land. Wir wissen es nicht. Aber, das ist immer auch ein großes Anliegen, wir dürfen frohgemut sein, weil wir sind in der Hand unseres Gottes. Und unser Gott ist treu. Und wir wollen uns nicht bange machen lassen durch Zu- und Umstände. Wir wollen weiter vertrauen. Es ist mir ein großes Anliegen, dass wir uns einander Mut machen, im Weiterglauben und im Weitervertrauen. Ich kenne deine persönliche Situation nicht. Es gibt manche Nöte. Ja, wir dürfen dankbar sein. Ich persönlich empfinde das jedenfalls sehr stark. Wir haben fast 80 Jahre keinen Krieg in Deutschland. Wir halten das für selbstverständlich. Und die Generation, die das noch anders erlebt hat, die ist mittlerweile schon beim Herrn oder schlechthin nur einfach verstorben. Wir haben Frieden. Und ich möchte hier mal einen kurzen Einschub machen. Gestattet mir das. Meine einzige politische Aufgabe ist zu beten für die, die in Hoheit sind. Wir lesen das im 1. Timotheusbrief im Kapitel 2. Das ist unsere einzige politische Aufgabe als Christusgläubige, zu beten für die, die in Hoheit sind. Und lasst uns mal ein Müh der Zeit, die wir diskutieren über politische Gegenwart, über politische Entwicklung, lasst uns mal ein Müh der Zeit dafür nutzen, zu beten für unsere Politiker. Ich darf das so frank und frei sagen, obwohl ich das manchmal mit Zähneknirschen tue und es mir manchmal sehr schwer fällt. Meine Frau und ich, wir beten jeden Morgen dafür, weil Gottes Wort fordert uns dazu auf. Wir tun das jeden Morgen. Ich tue das manchmal mit gefletschten Zähnen, weil ich auch mit vielem nicht klarkomme. Ja? Und viele Entwicklungen sehe und Entscheidungen. Ich frage mich, sind die Leute gehirnamputiert oder haben sie jemals eins gehabt? Ja? Es geht uns doch allen irgendwo so. Aber Römer 13 sagt uns auch sehr deutlich, jede Regierung ist von Gott. Und da ist auch deutlich Gehorsam angesagt. Wir wissen, im Alten Testament heißt es, Gott bewegt die Herzen von Königen wie Wasserbäche. Und wir lesen auch in Römer 13, Gott setzt Regierungen ein und er setzt auch Regierungen ab. Und das haben mindestens die Älteren unter uns erlebt. Das ist erst gut 30 Jahre her. Ja? Unserem Herrn ist nichts unmöglich, gar nichts. Aber wir wollen gottgemäß denken und gottgemäß handeln. Lasst uns beten. Hier wird auch betont, Vers 2 nach dem Komma, und Martha diente. Hier in einer positiven Feststellung. Ja? In Lukas 10, vor 2 Jahren, da musste der Herr Jesus zu ihr sagen, Martha, Martha, du bist beschäftigt und mit vielen Dingen, besorgt um viele Dinge. Er hat das sicherlich in einer ruhigen, stillen Art getan. Und doch war es ein Stück Zurechtweisung. Hier wird es positiv betont und Martha diente. Das war ihre Gabe. Es wird noch einmal betont, Lazarus war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Lazarus, der Gestorbene, Lazarus, der Auferweckte, der war dabei. Man könnte auch sagen, der Lebengebende und der zum Leben Erweckte gehören zusammen. Und wenn ich mal bei diesem Satz bleibe, ja, der Lebengebende und der zum Leben Erweckte gehören zusammen, dann trifft uns das alle, die wir in Christus sind. Denn wir sind auch zum Leben erweckt. Und wir werden einmal ewig leben. Wir werden den Herrn Jesus sehen, so wie er ist. Offenbarung 5. Ja, wir werden ihn sehen, das Lamm wie geschlachtet. Und da heißt es, wir werden Könige und Priester sein. Wir werden in Ewigkeit anbeten. Ich muss euch bekennen, ich habe keinen Plan, wie das so richtig aussehen wird. Aber für mich ist es einfach kolossal. Wir können das nicht zu Ende denken. Wir können da leichte Vorstellungen machen. Es gibt auch wenige Aussagen in Gottes Wort. Es heißt sogar, wir werden mit ihm herrschen. Keine Ahnung, wie das sein wird. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich den Herrn Jesus zu sehen, und ich freue mich darauf, den Herrn Jesus aus den Himmeln zu erwarten. Also auch wir sind zum Leben Erweckte, wenn wir denn den Opfertod des Herrn Jesus für uns in Anspruch genommen haben. Vers 3, tritt Maria auf den Plan. Da nahm Maria 1 Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Verhältnismäßig langer Satz mit gewaltigen Aussagen. Maria kommt hier, ja, wie heißt das, 1 Pfund echter, kostbarer Narde. Das war ein Gemisch aus verschiedenen Ölen, unter anderem auch von einer Pflanze aus dem Himalaya, aus großer Höhe, die nur dort wuchs. Das hat auch mit diesem Wahnsinnspreis zu tun, denn die Kosten dieser Narde, die hatten zu tun mit dem Monatslohn eines normalen Arbeiters damals in der Gegenwart des Textes. Ja, dem Durchschnittsjahr, nicht halt, Jahreslohn eines Arbeiters. Das war kein Peanuts. Das war wirklich gewaltig. Es gibt kluge Leute, die haben das hochgerechnet, umgerechnet auf unsere Zeit heute. Und die kamen da auf eine Summe, ich sag's euch mal, einfach mal informativ, von 15.000 Euro. Im Vergleich zu unserer Zeit heute. Das war also wirklich gewaltiges Opfer. Sie tut wirklich etwas Besonderes. Warum? Ihr Herz ist voll Liebe zum Herrn Jesus. Sie hat in ihm, und sicherlich begann das in dem Haus der Geschwister in Lukas 10, als sie zu seinen Füßen saß und ihm zuhörte, sie hatte in ihm alles gefunden. Und sie folgte in dem, was sie tut, ihrem Herzen. Sie folgt in dem, was sie tut, ihrem Herzen. Ich möchte uns einfach fragen, was ist dir ganz persönlich der Herr Jesus wert? Welche Bedeutung, welchen Stellenwert, wie kostbar ist dir der Herr Jesus? Entschuldigt bitte mal, ich gehöre nicht zu denen, die da so cool von Jesus sprechen. Herr, er ist der Herr der Herren und der König der Könige, der Sohn Gottes. Was ist dir der Herr Jesus wert? Maria bringt hier ein Opfer, was wirklich kostbar ist, was sie etwas gekostet hat. Für ihren Herrn war das Beste gerade gut genug. Sie will kein Opfer bringen, was sie nichts kostet. Wir haben also eine Situation mit König, wir lesen mal, 2. Samuel. Also Leute, wer die Bibel bei hat, mindestens alle anderen, bringen sie nächste Mal mit. 2. Samuel, Kapitel 24. Da haben wir so eine Situation. 2. Samuel 24. Ich lese den Vers 24. David wollte Gott opfern und ein anderer König, Arafna, möchte ihm dafür alles zur Verfügung stellen. Nimm, opfere. Es heißt im Vers 23, also 2. Samuel 24, Vers 23, alles das, o König, gibt Arafna dem König. Und Arafna sprach zum König, der Herr, dein Gott, nehme dich wohlgefällig an. Aber der König sprach zu Arafna, nein, sondern kaufen will ich es von dir für den Preis. Und ich will dem Herrn, meinem Gott, nicht umsonst Brandopfer opfern. Eine alttestamentliche Begebenheit, aber für mich schon von der gewaltigen Aussage. Ja? Was ist uns der Herr Jesus wert? Was ist uns Gott wert? Nun, ich sag mal für alle die, denen vielleicht noch manches hier fremd ist, wir wollen nicht dein Geld. Ja? Wir sind keine Partei, wir sind keine Vereinigung, die ja irgendwo Geld einheimsen will. Es geht um deine und meine Beziehung zum Herrn Jesus. Wir haben so ein bisschen biblische Vorgaben. Ja? Vom Alten Testament her war das Volk gerufen, den Zehnten zu geben. Ein lieber Bruder, den ich sehr schätze, der sagte einmal, wir haben als neutestamentliche Versammlung die Freiheit, mehr als den Zehnten zu geben. Was ist uns der Herr Jesus wert? Was ist uns das Werk des Herrn wert? Was ist uns Mission wert? Wie empfinden wir die Not anderer Gotteskinder? Wir haben auch da einen Hinweis in den Briefen, ja, Gutes tun, am meisten, da heißt es in meiner Übersetzung, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Das ist unsere erste Verpflichtung. Hier in diesem Text tut Maria das öffentlich. Da gab es viele Zeugen und wir haben gelesen, wir kommen da noch hin, da gab es auch Empörung über das, was da geschah. Ja? Da gab es einfach nur Empörung, Zorn. Aber Maria kommt hier mit einem aufrichtigen Herzen. Sie möchte ihrem Herrn Gutes tun. Es ist ihre Art, ihre Form der Anbetung. Und der Herr Jesus, der anerkennt das sehr wohl. Und dazu möchte ich aus Markus Evangelium Kapitel 14 lesen, eine Parallele. Auch Markus berichtet von diesem Geschehen. Markus 14 lese ich den Vers 6. Da wird uns nämlich auch die Empörung der Dabeistehenden, Dabeiliegenden berichtet. Da heißt es im Vers 6, einige aber waren unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Vergeudung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben werden können. Der Herr Jesus sagt, lasst sie, was macht ihr ihr Schwierigkeiten? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Vers 8 am Anfang, sie hat getan, was sie vermochte. Liebe Geschwister, tun wir, was wir vermögen? Tun wir das, was uns irgend möglich ist, egal in welcher Weise? Hier war es ihre Art der Anbetung und im wahrsten Sinn des Wortes, und der Herr Jesus, der sagt es selbst, hat sie den Herrn Jesus auf sein Begräbnis hingesalbt. Es ist auch sehr interessant, in den Berichten, Markus 16, 1, werden uns Frauen genannt, die am ersten Morgen nach der Kreuzigung des Herrn Jesus zum Grab gehen, um den Leichnam des Herrn Jesus zu salben. Da ist die Rede von Maria von Magdala, von Maria, der Mutter Jesu, und noch eine Frau. Da ist nicht die Rede von Maria von Bethanien. Warum? Sie hat den Herrn Jesus schon zu seinen Lebzeiten gesalbt, das ihr Möglichste getan, ein großes Opfer gebracht. Das hat für mich persönlich auch einen sehr interessanten Aspekt. Ja. Wir haben vor Jahren bei uns im gemischten Chor mal ein Lied gesungen, da hieß es unter anderem, ja, mancher wird erst am Grabe schön. Das meinte ganz einfach, der Wert oder die Wertschätzung von Menschen, die wird uns oftmals erst bewusst, wenn wir zur Beerdigung erscheinen. Ich kann mich sehr gut an meine Großeltern erinnern, die waren manchmal, obwohl sie gläubig waren, wie Hund und Katz, ja, wie man so sagt. Und meine Großmutter Martha, die hat es dem Arthur wirklich manchmal zum Schuh gemacht. Ja. Aber als er unter der Erde war, da hatte sie auf einmal nachts Erscheinungen, da ist ja der Arthur erschienen. Ja. Ich meine, er ist jetzt nicht in irgendwelchen mystischen Sinne, aber auf einmal brach da so die großen Liebeserinnerungen raus. Ja. Maria, die zollt schon zu Lebzeiten dem Herrn Jesus allerhöchsten Respekt, allerhöchste Wertschätzung und ehrt ihn. Und der Herr Jesus, ich schlag noch mal zurück zu Markus 14, denn er sagt noch etwas, was ich schon gewaltig finde. Vers 8, den ersten Teil hatte ich genannt. Also Markus 14, 8, sie hat getan, was sie vermochte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, wo irgend das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch davon geredet werden, was diese getan hat zu ihrem Gedächtnis. Schon besonders, oder? Also das, was Maria getan hat, ist uns bis heute, nach über 2000 Jahren, bekannt und wird in Gottes Wort berichtet. Ja? Es ist ihr zum Guten. Und bis heute darf sie mit ihrem Tun ein gewaltiges Zeugnis sein, auch für uns. Und liebe Geschwister, auch wir sind ja gerufen. Ich denke an Johannes 15, dort finden wir in den ersten Versen das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Da geht es um Frucht bringen. Auch wir sind gerufen, Frucht zu bringen für unseren Herrn, für unseren Gott. Nun, mir ist ein bisschen bange in Bezug auf meine Person. Ich habe schon ein bisschen Furcht, ja. Wie viel wird da mal übrig bleiben vor dem Richterstuhl des Christus, was ich gemeint habe, Gutes getan zu haben zur Ehre des Herrn? Wie wird er das sehen? Was wird da unterm Strich übrig bleiben? Gibt vielleicht ein bisschen Erschrecken bei uns, ja? Aber wir wollen einfach wirklich dranbleiben und für unseren Herrn wirken und Frucht bringen. Maria wird hier das Zeugnis ausgestellt. Ich sage mal mit meinen Worten, ja, dessen wird gedacht werden. Ja, daran wird man sich erinnern. Das macht auch ein Stück das Evangelium aus. Maria hat alles gegeben. Nichts war ihr zu kostbar, zu teuer für ihren Herrn. Sie salbte ihn auf seinen Tod, auf sein Begräbnis hin. Dieses Zeugnis stellte Herr Jesus ihr aus. Damit war Maria weiter im Glauben und weiter in ihrem Verständnis als die Jünger, geschweige denn die Pharisäer und Schriftgelehrten. Da war sie viel weiter. Sie wusste, sie ahnte, was auf den Herrn Jesus zukommen würde. 6 Tage später. Sie wusste darum. Hier heißt es im Vers 3, die salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Jetzt wird's brisant. Erstens, in all dreien Begebenheiten finden wir Maria immer zu den Füßen des Herrn. Das haben wir in Lukas 10 gelesen. Ja? Da hieß es, sie saß zu den Füßen des Herrn und hörte auf sein Wort. Das haben wir im Kapitel 11 gelesen, bei Johannes, im Vers 32, als Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen. Liebe Geschwister, auch hier finden wir sie, um die Füße des Herrn zu salben. Er lag ja zu Tisch und deine Füße mit ihren Haaren zu trocknen, dann musste sie runter. Dann musste sie auf den Boden. Dann musste sie wahrscheinlich sogar knien. Und liebe Geschwister, das ist für uns als Gotteskinder die gottgemäße Haltung. Ja, wir wollen nicht vergessen und uns immer dessen bewusst sein, wer ist Gott, wer ist der Herr Jesus und wer sind wir? Das ist nicht, eben nicht dieser coole Jesus, das ist der Herr, das ist der, der für dich und für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Das ist der, für den und durch den alle Dinge geschaffen wurden, Kolosser Kapitel 1. Das ist nicht irgendwer. Wir finden sie immer zu den Füßen des Herrn. Und sie trocknete deine Füße mit ihren Haaren. Jetzt wage ich etwas. In 1. Korinther 11, da finden wir eine Aussage bezüglich langem und kurzem Haar bei Mann und Frau. Aber mir geht es um eine besondere Aussage in Vers 5, also 1. Korinther 11, Vers 15. Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, weil das Haar ihr anstatt eines Schleiers gegeben ist. Ich gehöre nicht zu denen, die irgendetwas wegdiskutieren. Das steht hier in Gottes Wort. Ja, wird hier bezeichnet, es eine Ehre für sie ist. Und wenn Maria hier die Füße des Herrn mit ihren Haaren trocknet, dann entehrt sie sich selbst. Dann gibt sie ihm alles. Dann gibt sie ihm auch ihre Ehre, ihr Sein. Für mich persönlich ist das schon sehr gewaltig. Was ist uns der Herr Jesus wert? Maria, nicht nur, dass sie materiell ein gewaltiges Opfer bringt, sondern sie gibt ihm auch ihre Ehre. Sie gibt sich ganz. Dann kommt ein Satz, ja, der erscheint uns vielleicht selbstverständlich und doch ist er nachdenkenswert. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Wir haben es in allen drei Begebenheiten mit Gerüchen zu tun. Ja? Wenn wir in Lukas 10 gelesen hatten, sie machten ihm ein Abendessen und auch in Johannes 11, dann war es der Geruch der Speisen, die das Haus durchzog. In Johannes 11 haben wir den Geruch oder den Gestank des Todes. Und hier haben wir den Geruch des Salböls, den Geruch der Anbetung und der Hingabe. Und dieser Geruch erfüllte das Haus. Ja? Das wurde für alle riechbar. Ich persönlich bin zutiefst davon überzeugt, dass Menschen, die wirklich aufrichtig mit dem Herrn Jesus leben und für die Anbetung wirklich eine Nummer ist, Anbetung eine Lebenshaltung ist, das ist eine Sache, die wird wahrgenommen. Genauso wie von unseren Mitmenschen wahrgenommen wird, ob wir Beter sind oder nicht. Man kann viel über das Gebet sprechen, ja, man kann viele Sätze bilden über die Notwendigkeit des Betens. Aber ich behaupte, ich kenne Brüder und Schwestern in Christus, die erkenne ich einfach an ihrem Sein, an ihrem Wesen als Beter. Es heißt doch nicht umsonst, der Umgang prägt den Menschen. Und der Umgang mit unserem Gott und Vater, der Umgang mit dem Herrn Jesus, der Umgang mit Gottes Wort, der prägt uns. Das drückt uns einen Stempel auf. Und ich möchte uns viel Mut dazu machen, dass wir nicht nur erkannt werden als Gotteskinder, als Menschen, die dem Herrn Jesus nachfolgen, indem wir uns so äußern, dass wir die Lippen bringen, sondern dass Leute wirklich gern mit uns zusammen sind, dass Leute das einfach spüren, dass wir in Christus sind. Dass Leute das einfach spüren, dass wir anders geprägt sind. Ich habe das mal so erleben dürfen. Ich bin so ein Naturfreak, ja. Ich habe das sicherlich schon mal erzählt. Habe so ein paar, also Naturfotografie, jedes Jahr, vergangenes Jahr, das 14. Jahr in Folge auf dem Darß, Prero, Hirschbrumpft. Da sagt ein Kamerad zu mir, den habe ich schon jahrelang da gesehen, irgendwann habe ich ihn angequatscht, hätte ich früher nie gemacht, ja, tätowiert, vom Schädel bis zur Sohle. Der Schrotthändler, der hätte auch seine helle Freude an ihm gehabt, ja. Vorne hohe Stirn, hinten so einen kleinen dürren Rattenschwanz, ja. Hätte früher nie solche Leute angesprochen. Da habe ich einfach mal angequatscht, ja. Wir standen nebeneinander mit Stativ und die Kanone drauf, fotografiert, haben einfach angequatscht. 3 Tage später erzählt ihr mir Zeug, wenig jünger als ich, gescheiterte Ehe, allein. Einsamkeit ist nicht nur eine Frage von alten Leuten, ja. Da erzählt ihr mir Dinge, ich sage, Andreas, du, was du mir hier erzählst, das erzählt mir nur engsten Freunden. Und da sagt er mir, du, so sehe ich dich auch, weil ich glaube schon, dass du schweigen kannst und dass du guten Rat hast. Wir kannten uns 3 Tage. Ich bin nichts Besonderes, gar nichts, möchte ich dir nicht vermitteln. Aber liebe Geschwister und Freunde, das wird man uns abspüren, ob wir in Christus sind, ob wir Beter sind, ob unser Leben durch den Herrn Jesus geprägt ist. Das wird man uns abspüren. Das müssen wir nicht machen und öffentlich bekunden. Das ist auch gut, aber das wird man spüren. Ich möchte noch ein Wort sagen. Maria, wie ist denn überhaupt die Zeit? Ich habe ja... Ja, und? Alles noch im grünen Bereich, ja? Okay. Ihr wisst, das ist mit mir schwierig. Gott kennt die Zeiten und Zeitpunkte. Ja. Ein Wort zum Geben. Wenn man die ganze Sache hier oberflächlich sieht, dann kommt da raus, Maria gibt hier ein gewaltiges finanzielles Opfer. Der Jahresverdienst eines durchschnittlichen Arbeiters zu damaliger Zeit, für uns rübergeholt ca. 15.000 Euro. Ich möchte mal einen Gedanken sagen zum Geben wie. Zum Geben wie. Dazu finden wir auch etwas in Gottes Wort, nämlich in Matthäus Evangelium Kapitel 6. Ich hatte einen guten Freund und Bruder, der ist schon einige Jahre beim Herrn. Er ist sehr zeitig heimgerufen worden, durfte viel von ihm lernen. Der war auch eine Zeit lang in einer leitenden Stellung in einem christlichen Werk und der wurde dann aufgefordert, irgendwo hinzufahren, waren noch 300 Kilometer zu fahren. Da wollte ein Bruder eine größere Summe spenden. Ja. Der ist da wirklich hingefahren. Wenn er gewusst hätte, was auf ihn zukam, wäre er gut zu Hause geblieben. Da hat ein Bruder, übrigens eigentlich eine lächerliche Summe, mit einem, ja, wir kennen das aus der Zeitung, ja, mit so einem überdimensionalen Scheck, ja, und die Presse war auch vertreten, meinem Freund und Bruder überreicht für ein christliches Werk. So kann man geben. Ich kann mich gut daran erinnern, als wir damals gebaut haben, 85 bis 87 in Vielau, ein neues Gemeindehaus, da geschah etwas, da hat es mich bald vom Stuhl gerissen. Da sagte unser leitender Bruder, Schwester, sowieso hat so und so viel, war eine Stange Geld, für den Gemeindebau gespendet. Öffentlich. Mit mir war schwer, ich war Mitte 20. Ich bin anschließend hin, ich sage, Brüder, was macht ihr hier? Ja, wie? Ich sage, was steht denn in Matthäus 6? Und ich möchte das jetzt lesen. Matthäus 6, Vers 3. Du aber, wenn du Wohltätigkeit übst, so lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Warum? Damit deine Wohltätigkeit im Verborgenen bleibt Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Ich habe damals den Brüdern gesagt, wisst ihr habt die arme Schwester um ihren Lohn gebracht, den sie meiner himmlischen Herrlichkeit gekriegt hätte. Ihr habt sie um ihren Lohn gebracht. Ja, aber sie wollte das ja so. Ja, gut. Er hätte da einfach verzichtet. Die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. So sind wir gerufen zum Geben. Ich möchte das einfach nur so hier mal am Rande erwähnt haben. Wir werden einmal Lohn empfangen. Wir wollen uns nicht selbst um Lohn bringen, indem wir irgendwo öffentlich strahlen und auffallen wollen. Ich muss jetzt hier die Kurve kriegen. In Vers 4 heißt es, es sagt aber Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der im Begriff stand, ihn zu überliefern, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Vers 6 geht es ja dann weiter. Das heißt sehr deutlich, er war nicht um die Armen besorgt. In meiner Übersetzung heißt es, er trug die Kasse. Ja? Er war der Finanzier. Da muss es überall einen Bruder geben, der die Kasse verwaltet. Das hat mit Vertrauen zu tun. Judas Iskariot war ein Lump. Der war ein Dieb. In meiner Übersetzung heißt es, er trug die Kasse. Der trug weg, was in der Kasse war. Der wirtschaftete in die eigene Tasche. Eine üble Sache. Aber er war ja nicht der Einzige, der sich empörte darüber, was Maria hier tat. Die anderen Jünger hatten dafür auch keinerlei Verständnis. Sie hatten überhaupt nicht begriffen, worum es Maria ging und was hier abging, was hier geschah. Das musste erst der Herr Jesus klären und ihnen deutlich machen. Es wird auch heute oft Kopfschütteln bei anderen verursachen oder Unverständnis, wenn du dein Leben wirklich dem Herrn Jesus weißt. Oder wenn du vielleicht für andere nicht nachvollziehbar Opfer bringst, die über die Maßen sind. Das wird Kopfschütteln verursachen, auch von Glaubensgeschwistern. Ich habe das persönlich erlebt. Bei uns ging damals, als ich war auch mal jugendlich, ja, ihr werdet nicht glauben, da war noch nicht mehr so ein langer Bart. Es gab eine Bewegung bei uns in den Jugendgruppen, ein Jahr für Christus. Wir waren mit der Ausbildung fertig. Wir haben, also was heißt wir, es waren ganz wenige. Ich habe meine Arbeit gekündigt und habe in einem diakonischen Werk gearbeitet. Und daraus wurden dann auch 2 Jahre, weil ich wirklich gebraucht wurde. Für mich war das gar nicht das redenswert. Für mich war das eine klare Berufung. Ich wusste, dass das mein Platz ist. Aber es hat bei vielen Glaubensgeschwistern Unverständnis hervorgerufen. Wie kannst du da ein Jahr, dann wurden 2, da aufgeben? Mein eigener Vater, der war besorgt, aber sehr menschlich. Er war gläubig. Er wollte mir das ersparen, was er erlebt hat, ja, jung gefreit. Und dann ging es so, ja, Schlag auf Schlag, bis es dann 4 waren. Und da war es dünn in der Kasse. Das wollte er mir ersparen. Geh du mal arbeiten, du hast einen super Beruf. Ja, damals haben wir gesagt, geh du fischen, ja. Kohle machen. Und ich bin einen ganz anderen Weg gegangen. Das wird Unverständnis hervorrufen, wenn du wirklich dem Herrn dein Leben weißt. Aber ich möchte uns einfach Mut machen. Ich bin vor 8 Jahren berufen worden in den vollzeitlichen Dienst. Es gab Brüder, die meinten, der Mann muss mehr tun können im Werk des Herrn. Es gab Leute, wie Wie kann denn das sein? Du hättest doch in deinem Beruf, in deinem Job ganz anderes Geld verdienen können. Gläubige, da reißt mich vom Hocker. Ja? Liebe Geschwister, wir wollen uns nicht aus der Bahn werfen lassen. Wenn du eine klare Berufung hast, egal wofür, wohin, wenn sie für den Herrn Jesus ist, für Gott, für Menschen, dann geh. Und dein Verzicht wird immer belohnt werden. Gott lässt sich nichts schenken. Das könnte ich euch hier lange erzählen. Und man kann Wunder erleben, die gehen über das Denkbare hinaus, kann ich euch nur so sagen. Unverständnis, einfach nur Unverständnis. Aber der Herr Jesus bekennt sich sehr deutlich zu dem, was Maria tat. Vers 7, erlaube ihr, es auf den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt zu haben. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Liebe Geschwister, mir geht es einfach darum, dass wir wirklich Mut haben, den Herrn Jesus zu bekennen, dass wir Anbeter werden. Solche, die wirklich mit Hingabe leben. Wir haben im Alten Testament, und der Herr Jesus wiederholt es im Neuen Testament, mehrmals die gleiche Aussage, ja, ähnlich. Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Alles sollen wir unserem Gott, unserem Herrn geben. Dürfen wir ihm geben. Und ihr lieben Leute, wir werden immer Gesegnete sein, wenn wir ihm unser Leben weihen. Und er wird Sorge tragen. Und oftmals über unser Bitten und Verstehen hinaus. Er wird Sorge tragen. Ich fasse kurz zusammen. Wir haben Martha und Maria gesehen in Lukas 10. Da ging es um die Frage der Prioritäten. Für Martha war das Arbeit, Dienst, Schaffe, Häuselbauer, besorgt um viele Dinge. Hier wird sie positiv erwähnt in dieser kleinen Aussage und Martha diente. Sie hatte wohl ein Stück begriffen, was der Herr Jesus ihr gesagt hat. Er hatte ihr gesagt, Martha, eins aber ist nötig. Und das kam ja zum Ausdruck im vergangenen Jahr in Johannes 11. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Sie glaubte. Es ging um Glaube und Überzeugungen. Und Martha glaubte. Es ging heute um Hingabe und Anbetung. Liebe Geschwister, es braucht Ausgewogenheit, ja, zwischen Fleiß und Arbeit. Wir sind dazu gerufen. Ja, es gibt ja manche Aussagen, die sind ja doch ein Stück prekär oder krass deutlich. Ja, geh hin zur Ameise, du Fauler, zum Beispiel. Und den Spruch, den seinen schenkt der Herr im Schlaf, der steht nicht in Gottes Wort. Ja, der ist menschlich. Der Herr schenkt uns gar nichts im Schlaf. Fleiß ist angesagt. Aber es braucht doch Ausgewogenheit in der praktischen Arbeit und in der geistlichen Arbeit. Es braucht Herzen und Hände, die sich für unseren Herrn, von unserem Herrn gebrauchen lassen. Und dazu möchte ich uns einfach ermuntern, dass wir auch in dem neuen Jahr, was der Herr uns geschenkt hat, uns wirklich gebrauchen lassen. Und dass vielleicht auch manch einer aus der Stellung des ewigen Konsumenten herauskommt und auch zum Gebenden wird. Ja? Beim Fußball, ich bin kein Fußballfan, ich möchte hier keine falschen Schlüsse gezogen werden. Ja, ich, wenn nach mir ginge, jeder Mann auf dem Platz ein Ball, dann wird Ruhe. Aber im Stadion, auf den höchsten Rängen, da hat man den besten Überblick. Und die Kameraden, die am weitesten weg sind vom Ball, die wissen am besten, wie unten gespielt wird. Das ist im Haus Gottes auch nicht anders. Die Leute, die sich immer in sanftem Schweigen hüllen, ja, die wissen oftmals am besten, wie es gemacht werden müsste. Aber an den Ball, da gehen sie nie ran. Liebe Geschwister, ich möchte uns einfach auch dazu ermuntern, lass dich gebrauchen. Ob als Bruder oder als Schwester. Bete darum, dass der Herr dir deine Gaben zeigt. Ich meine nicht deine natürlichen Begabungen. Ich meine Charisma, göttliche Gaben. Gottes Wort spricht sehr deutlich davon, dass du die erkennst. Bete darum, höre auf Brüder und Schwestern und tu das, was dir aufgetragen ist. Für Maria war hier dran, ihre Wertschätzung, ihre Liebe, ihre Anbetung so deutlich zu machen, zu vermitteln. Das Kostbarste war ihr gerade gut genug für unseren Herrn. Und damit war sie weiter als die ganze geistliche Elite, weiter als die Jünger. Der Herr Jesus stellt ihr dieses Zeugnis aus, ich wiederhole mich. Sie hat mich auf mein Begräbnis hin gesalbt. Zum Abschluss Fragen. Bist du schon Anbeter? Bist du schon eine oder einer, die Gott die Ehre gibt? Und die dritte Frage, was ist dir der Herr? Was ist dir das Werk des Herrn Jesus wert? Es gibt ein anderes Wort, da heißt es, das tat ich für dich. Was tust du für mich? Wir wollen uns erheben zum Gebet. Herr Jesus, wir haben in diesem Lied Gewaltiges zum Ausdruck gebracht. Wir haben gebetet, singend gebetet. Wir haben dich 12-mal gebeten, nimm. Herr, wir wollen herzlich beten und flehen, dass das nicht nur leere, gesungene Worte sind, waren, sondern dass das unser Leben ausmacht, unser Leben prägt. Dass wir mehr und mehr loslassen, dass wir dich mehr und mehr lieben, so wie Maria dich geliebt hat. Herr, dass wir dir, dein Wort fordert uns dazu auf, ähnlicher werden. Das hat nichts mit Zwang oder mit leerer Form zu tun, sondern das hat einfach mit Liebe zu tun, mit Dank für Golgatha, Dank für das, was du für uns getan hast. Und Herr, unser Gott, wir wollen dir danken, dass du dein Liebstes, dein Bestes gegeben hast. Den Eingeborenen, den Einzigen, den einzigartigen Sohn hast du gegeben, hast du geopfert. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist auf Majestät und Herrlichkeit und Pracht bei deinem Vater verzichtet hast und Mensch geworden bist, Knecht, Sklave geworden bist, die Gestalt deiner Geschöpfe angenommen hast, um letztendlich am Kreuz zu sterben. Wir wünschen uns das aufrichtig, dass du uns dazu die Kraft schenkst, den Willen schenkst, den Wunsch schenkst, mehr und mehr zu geben, dir zu übergeben, mehr und mehr von dir erfüllt zu werden und dir ähnlicher zu werden. Und wir wünschen uns, dass man uns das abspürt, nicht als ein gesetzmäßiges, formelles Leben, sondern als Menschen, die wirklich anders drauf sind, anders geprägt sind, die dich lieben, ihren Gott lieben, die auch die Menschen lieben und für sie da sind. Herr, wir haben einen gewaltigen Auftrag, die Botschaft weiterzugeben, hinauszutragen. Und wir möchten jetzt auch beten für all die unter uns, die noch keine Gewissheit haben, dass sie wirklich dein Eigentum sind. Herr, bitte arbeite du an den Herzen. Du kannst ihnen eine ruhelose Nacht schenken, dass sie wirklich durchdringen und ihr Leben dir übergeben, ihre Schuld und Sünde bekennen, dich aufnehmen in ihr Herz und in ihr Leben. Herr, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für deine völlige Hingabe. Du hast alles gegeben. Du hast deine Seele ausgeschüttet in den Tod. Du hast es ertragen, von Gott verlassen zu werden. Herr, wir preisen dich, unseren Herrn, und geben dir alle Ehre und durch dich, unserem großen Gott, der uns durch dein Werk zum liebenden Vater geworden ist. Amen.